Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Die Gründungsbegleiter, deinem Podcast für alles rund um das Thema Unternehmensgründung. In der letzten Folge habe ich euch die Laura vorgestellt, die mit uns einen ganz spannenden Einblick gemacht hat in die Reise. Wie funktioniert eigentlich Zielgruppe? Was ist das? Wie kann ich die planen? Was sind die Probleme, die sie so beschäftigt, meine Zielgruppe? Was hält meine Zielkunden nachts wach? Und welchen Job kann eigentlich euer Produkt für diese Zielgruppe nachher erledigen? Aber am Ende stellt sich ja die Frage, wenn ich das jetzt mit dir ausgearbeitet habe, liebe Laura, und dieses Blatt vor mir liegt, dann ist das ja nur das erste theoretische Konstrukt. Und ich stelle mir immer die Frage, wie kommen wir denn jetzt endlich zu der Strategie, die wir dann auch umsetzen können? Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Genau, das wollen wir jetzt heute behandeln. Wie geht es sozusagen weiter, wenn ich weiß, wer ist meine Zielgruppe? Wie mache ich daraus eigentlich eine Marketingstrategie? Und die Kernfrage ist dann natürlich immer, was ist denn der kürzeste Weg, um die Aufmerksamkeit von dem Kunden zu bekommen?
Da fallen mir viele schöne Dinge ein.
Genau, ich fange da meistens immer erstmal an, so ein bisschen drüber zu sprechen, über das Ganze hintenrum. Also was ist die Tonalität und was ist die Botschaft, die wir auf Kanal XY, den wir dann noch aussuchen, sozusagen kommunizieren. Und ja, wie übersetzen wir sozusagen dieses Wunsch oder dieses Problem von dem Kunden in eine Marketingbotschaft und ja auch in einfach konkrete Texte. Da kann man sich ja auch super verzetteln und klar ist da zum Beispiel auch KI eine super Unterstützung, aber man muss es ja trotzdem auf den Punkt formulieren können, ein bisschen wie beim Pitchen.
Genau. Okay, das heißt also, wie komme ich weg von diesen klassischen Blabla-Werbebotschaften?
Genau, hin zu einer Sache, die halt wirklich überzeugt. Mhm. Da gibt es verschiedene Methoden. Das hatte ich letztes Mal auch schon so ein bisschen angeteasert. Das kann man zum einen natürlich zur Recherche nehmen, was für Probleme haben die Kunden, aber man kann es natürlich auch super nehmen, um Marketingbotschaften zu machen, also die Worte des Kunden klauen in Rezensionen von Produkten, Forenbeiträgen oder ähnlichen, also wirklich die Sprache des Kunden zu sprechen und sich da einfach, sage ich jetzt mal, Floskeln oder Probleme rauszunehmen und zu sagen, ne, dir geht's genauso, dann machen wir das mit dem Produkt anders. Genau. Und ja, also es sollte auf jeden Fall immer so ein bisschen drei Dinge enthalten, die Kommunikation. Was ist denn gerade der Ist-Zustand? Was ist der Zielzustand? Also wo will der hin? Und die Brücke, die dazwischen geschlagen wird, sollte natürlich das Produkt sein. Und dann, oder die Leistung. Und dann kann man natürlich hier und da noch ein paar andere Fakten erklären. Ne? Also sonst hätte ja eine Website immer nur drei Sätze, wenn das so einfach klappen würde. Da muss man natürlich noch vertrauensbildende Elemente einbringen und vielleicht noch was über sich selbst und ähnliches. Aber grundsätzlich, wenn man es ganz knapp zusammenfasst, müssen es eigentlich diese drei Fakten sein. Was ist das Problem? Wo wollen wir hin? Und wie kommen wir dahin?
Okay.
Genau.
Und das Ganze in der Sprache des Kunden. Ich finde die Idee klasse, sich seine Rezensionen zu analysieren, wie die Kunden darin sprechen und was die darin ständig erwähnen. Man nimmt die immer nur wohlwollend zur Kenntnis. Also bei uns, wir haben ja überwiegend sehr gute Rezensionen. Man liest die immer, freut sich drüber. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das Wording mal zu analysieren daraus. Wäre mal eine spannende Aufgabe für die KI.
Auf jeden Fall. Und wenn man jetzt natürlich noch keine eigenen Rezensionen hat, weil man ja gerade sein Unternehmen gründet, dann geht man einfach zur Konkurrenz. Also es sei denn, man ist jetzt tatsächlich mal so jemand Innovatives, der was ganz, ganz Neues erfindet, aber das ist heutzutage ja auch einfach wirklich selten, dass es für das Problem noch gar keine Lösung gibt. Aber man kann es natürlich auch zur Recherche noch benutzen, was man an seinem eigenen Produkt noch anders machen kann, indem man sich zum Beispiel eben die Kritikpunkte bei der Konkurrenz anguckt und sagt, okay, ich lege jetzt mein Augenmerk da drauf, dass ich halt in dem Bereich besser sein möchte. Genau, und ja, wie gesagt, auch die Tonalität und Sprache. Wie drücken die sich aus? Sind das Leute, die eher geduzt oder gesiezt werden möchten? Kurze, einfache Sätze oder wirklich eher lang und ausschweifend? Ja, da hat man einfach wirklich, wirklich viele Hinweise über die Zielgruppe, indem man einfach mal schaut, was sagen die denn eigentlich so? Und ja, wie drücken die sich aus?
Das hat schon fast was Psychologisches.
Ja, Marketing ist ganz, ganz viel Psychologie.
Okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Ganze analysiert habe und ich weiß jetzt, was meine potenziellen Kunden vielleicht bei meinem direkten Mitbewerber zum Kotzen fanden, um mal in dem Wording zu bleiben, und ich nehme das entsprechend auf, dann habe ich die natürlich erstmal zumindest die Aufmerksamkeit. Die Frage ist ja immer noch, wo soll ich das eigentlich nachher wiedergeben? Also ich kann das ja jetzt nicht mit jedem einzeln sprechen.
Ganz genau. Und auch dafür sind ja die Personas welche Methode man auch immer genommen hat aus der letzten Folge, total wichtig, um zu schauen, wo ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Also häufigster Fehler ist, sich irgendwie am ersten Tag auf jedem Kanal anzumelden und alles so ein bisschen zu bespielen, statt sich einfach mal zu fragen, okay, welchen Kanal haben denn eigentlich 80-90% meiner Zielgruppe? Und das sind vielleicht nicht die Kanäle, wo man sich selber am wohlsten fühlt, aber da muss man einfach dahin gehen, wo halt auch die Leute sind, die man anspricht. Und wie habt ihr das am Anfang gemacht? Wo wart ihr da so präsent?
Naja, wir waren relativ viel auf Gründungsveranstaltungen, also überall, wo jetzt IHKs oder Kommunen Grundsatzveranstaltungen gemacht haben zum Thema, wie kann ich mich selbstständig machen. Wir waren auf Karrieremessen und Jobmessen auch, weil das da ja auch immer peripher eine Rolle mitspielt, das Thema, ne, Gründung als Alternative zur Anstellung. Und haben darüber sehr viele Kontakte geknüpft und dann haben wir tatsächlich wirklich in Netzwerken gearbeitet und da war der Punkt, dass natürlich was machen, selbst, also wenn du dich selbstständig machen willst und du hast keine Ahnung davon, dann fragst du jemanden, der selbstständig ist. Und die haben wir natürlich in den Unternehmernetzwerken auch gehabt, die dann gesagt haben, na gut, bevor ich jetzt meinem Neffen Klaus alles vom Urschleim her erzähle, wie ich das gemacht habe und so weiter und das vielleicht auch nicht mehr so ganz tagesaktuell ist, weil ich vor 50 Jahren gegründet habe, dann habe ich eben Roland und Christoph kennengelernt und schicke den dahin, die denjenigen halt gut darin begleiten können. Also wir haben das mehr über Bande gespielt gekriegt, weil sich eben die Leute bei den Unternehmern auch erkundigt haben. Aber klar, wir haben, wenn du auf unseren Server guckst mit alten Vorträgen, wirst du sehen, dass insbesondere in den ersten 2, 3, 4 Jahren unseres Unternehmerdaseins wir sehr viele Vorträge zu spezifischen Themen rund um das Thema Gründung, ob es nur zur Förderung sei oder zu Marketing oder zu Businessplanerstellung und so weiter aufgebaut haben. Und diese Vorträge immer wieder auch irgendwo gehalten haben vor Leuten, die sich dafür eben interessiert haben und das uns eine große Aufmerksamkeit gebracht hat an dieser Stelle.
Genau, aber also das ist ja letzten Endes nichts anderes, als sich zu fragen, was macht der Kunde, wo hält er sich auf? Und wenn das Wo jetzt nicht ist, der hängt auf TikTok ab, sondern der hängt einem anderen Unternehmer am Zipfel, ne, dann ist es halt wichtig, sich mit diesen Unternehmern zu unterhalten. Und genau das macht eben halt auch eine gute Marketingstrategie aus, dass man weiß, wo man die Kunden findet. Und natürlich auch über diese Wünsche, Probleme, Zielstellung, was in der Persona ja ganz wichtig verankert ist, zu wissen, mit welchen Themen kann ich die denn abholen.
Jetzt muss man sagen, gut, bei uns damals war das ganze Thema Social Media noch nicht so ein Riesending, wie es das heute ist. Also heute geht ja... Wie viele sagen würden, heute geht ja keiner mehr raus, die hängen ja nur noch an ihrem Handy. aber online ist es ja am Ende ähnlich. Auch da muss ich ja nach dem richtigen Kanal gucken. Ist es jetzt Insta, LinkedIn oder TikTok oder...
Genau, und auch da würde ich mich nicht auf die alleinige Präsenz und organische Reichweite verlassen. Also klar... ist irgendwie regelmäßig posten und so weiter wichtig. Wenn mir eine Werbeanzeige angezeigt wird, ich dann auf das Profil gehe und da ist nichts, da ist gähnende Leere, na, dann ist das ja auch nicht gerade vertrauenserweckend. Nichtsdestoweniger kann man da eben mit bezahlter Reichweite, bezahlten Ads für konkrete Einsteigerangebote gut seine Zielgruppe erreichen, weil man da verglichen mit einem normalen organischen Posting ja auch Einfluss darauf hat, wer das eigentlich sieht. Also klar, ne, ich kann in einem normalen organischen Posting so ein bisschen die Hashtags setzen, Caption machen und einfach darauf vertrauen, dass Instagram checkt, für wen das jetzt eigentlich relevant ist. Aber bei so einer wirklich gescheiterten Anzeige, ich kann mir aussuchen, welches Geschlecht, welches Alter, wo in Deutschland oder wo auf der Welt sich die Person befinden soll, welche Themen sie interessiert. Von daher... Ja, ist es natürlich nicht nur wichtig, da präsent zu sein, sondern eben halt auch gezielt wirklich diese Zielgruppe anzusprechen und nicht zu hoffen, dass sie halt irgendwie im großen Kosmos des Social Media, wo gefühlt jede Sekunde Tausende von Posts online geht, da wirklich zu gucken, wie kriege ich da meine Reichweite hin. Und das ist bei Social Media, wo einfach, wie du sagst, viel los ist, aber viele Marketer auch unterwegs sind, ist das halt auch einfach wirklich sehr oft bezahlte Anzeigen.
Jetzt hängt man ja da wieder, das ist ja auch ein Thema sicherlich in der Vergleichbarkeit drin. Ne? Also wenn ich jetzt mal die Zeit finde und doch mal irgendwie 10 Minuten da auf Instagram oder auch auf LinkedIn hoch und runter scrolle, dann sehe ich am Ende, gut, das ist dann meine Bubble, 50 Angebote für Gründungsbegleitungen. Wo soll ich mich da als Kunde nachher noch dafür entscheiden, welche jetzt eigentlich die richtige ist? Deswegen ist vielleicht dieses... wieder draußen unterwegs sein, außerhalb von Social Media, durchaus ein ganz guter Kanal, oder?
Auf jeden Fall. Oder eben die Leute in über ein Angebot, das jetzt auf Instagram geteilt wird, in den Space zu locken, ne? Sei es, also das klingt jetzt irgendwie gemein, so Leute wegzulocken, aber zu sagen, hey, wir haben heute einen Zoom-Call oder Google Meet oder whatever zum Thema Steuern bei der Gründung. Ist ein wichtiges Thema, vermeide auch irgendwie Nachzahlungen und Co. Ja, da auch einfach mit diesen Themen spielen, warum haben so viele Angst vor den Steuern? Ne? Das kennst du ja selber wahrscheinlich am besten, dass man Angst vor riesigen Nachzahlungen hat und Angst hat, irgendwie was komplett falsch zu machen und da irgendwie gar nicht hinterherzukommen und Co. Und dass man eben diese Ängste nimmt und sagt, hey, ne, wir haben da einen Zoom-Call, wir haben einen 1:1 Ansprechpartner und das Ziel ist ja immer irgendwie da Leads rauszubekommen. Also ne, die Reichweite an und für sich ist ja schön, aber wichtig ist ja, dass sich irgendwie Leute eintragen und dass ich jetzt konkret weiß, die Jeanette, die sitzt heute 12.30 Uhr bei mir mit im Meeting, die interessiert sich für das Thema, ich habe jetzt Kontaktdaten zu der und die kann ich dann auch weiter betreuen. Genau, also letzten Endes ist es halt wirklich, ja, geh an das 1x1x1. Also ein Angebot, eine spezifische Zielgruppe, ein Hauptmarketingkanal erstmal zum Laufen kriegen, bevor man dann irgendwie andere Seiten noch weitermacht. Genau.
Okay. Was wäre so dein mit wichtigster Tipp, wenn ich sage, ich habe jetzt diese Personas, da habe ich selten ja nur eine. Meistens habe ich ja dann doch irgendwie 3 oder 4 Personas, die unterschiedlich für mein Produkt in Frage kommen. Wie komme ich jetzt von diesem Blatt, wo drauf steht, Tanja Müller, 45, ist meine Zielkundin, zu der Marketingstrategie? Was muss ich noch tun?
Genau. Also wir haben die Tonalität schon ausgewählt in der Marketingstrategie. Wir haben jetzt die Kanäle schon ausgewählt anhand der Persona. Wichtig ist dann eben natürlich auch noch das, wie man die Kanäle bespielt. Und da finde ich, sollte man die ganze Customer Journey, also die ganze Kundenreise auch ein bisschen mit durchdenken. Weil, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, die wenigsten springen von, ich werde auf was aufmerksam, direkt zu, ich kaufe das. Das funktioniert vielleicht mal im Supermarkt, wenn jemand sagt, ach Mensch, ich könnte mal die neue Marmelade ausprobieren. Mhm. Funktioniert in den meisten Fällen aber einfach nicht, sondern weil sich Leute gerade bei hochpreisigeren Sachen gerne erstmal informieren möchten, vergleichen möchten, gucken möchten, ist das eigentlich ein seriöses Angebot und Co. Also sollte der Instagram-Kanal oder der Kanal der Wahl nicht immer nur mit Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen Argumenten bespielt werden, sondern eben auch die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Anbieter, zu dem Produkt, zu der Leistung, zu der Zufriedenheit damit und Co. informieren zu können. Also die anderen Schritte der Customer Journey, abgesehen von Aufmerksamkeit und Kauf, ne, die Informationssuche, das Vertrauen aufbauen, gegebenenfalls sogar auch die Nachsorge da einfach mit reinzubringen und nicht immer nur dieses Pushy-Verkaufen reinzumachen.
Das heißt also, bevor ich auf Instagram meine Siebträgermaschine dem 40-Jährigen anbiete, sollte ich ihn vorher nochmal in 5, 6, 7 anderen Posts darauf hinweisen, dass Filterkaffee was ganz Schlechtes ist und dass Vollautomaten ständig schimmeln und...
Ja, zum Beispiel. Wichtig ist halt, diese vertrauensbildenden Elemente reinzumachen. Klar, dieses Aufmerksamkeit erzeugen, erstmal sagen, ich bin überhaupt da und ich kaufe hier meine Siebträgermaschine, das ist ganz, ganz wichtig. Und das kann man eben über bezahlte Reichweite oder gegebenenfalls auch organische Reichweite machen. Aber dieses, wie komme ich jetzt mit der Person ins Gespräch, wie entscheidet die sich für mich, möchte die ein paar Rezensionen von anderen Anbietern lesen, möchte die in irgendwie einer Live-Vorführung, einem Live-Coffee-Tasting dabei sein, möchte die sehen, wo das Ganze hergestellt wird und mal einen Blick in die Produktion werfen von der Kaffeemaschine oder wissen, wo ich zumindest die Bestandteile herbekomme. Mhm. Also einfach alles, was so ein bisschen die Informationssuche unterstützt und Vertrauen aufbaut, sollte sich natürlich nicht nur auf der Website finden, sondern eben auch auf den Social-Media-Kanälen oder auf dem Kanal der Wahl, ne? Wenn das ein Flyer ist, kann da auch nicht nur das Verkaufsfördernde draufstehen, sondern es muss auch irgendwie eine Möglichkeit geben, da vertrauensbildende Elemente reinzupacken. Auch bei Netzwerkveranstaltungen ist es ja sicherlich viel auch dieses, ne, wie ich auftrete, dass man sagt, wie viel Erfahrung man schon hat. Ne? Bei uns ist es irgendwie über 2300 Gründungen, über 90 andere Experten noch im Netzwerk. Ne, das sind so die Sachen, die man noch nebenbei kommuniziert, die da eben auch wichtig sind und die da in der Marketingstrategie noch mit bedacht werden müssen. Und auch darauf wird ja die Persona, sind wir in der Persona eingegangen, was ist denen wichtig? Mhm. Und das muss natürlich mit bedacht werden. Genau.
Jetzt kann ich ja, wir haben ja viele Gründer, die als Trainer, Coach mit Online-Kursen, keine Ahnung was, starten. Da habe ich ja keine Produktionsstätte. Da haben viele von denen kein Büro. Wie kann ich dann das Vertrauen aufbauen?
Also der Trainer und Coach, da ist man ja, sage ich jetzt mal, selber das Produkt. Da muss es mit dir einfach menschlich passen. Und dementsprechend muss man dann auch letztlich was von sich zeigen. Was ist mir wichtig? Was sind Werte, die mir wichtig sind? Wie gehe ich in so einem Coaching drauf ein? Ne? Also da ist es dann sicherlich auch wichtig, sich auch mal vor der Kamera zu zeigen und zu sagen, hey, das bin ich, mit mir wäre das Coaching, ne? Hat der eine angenehme Stimme, fühle ich mich da wohl? Also das sind ja alles so Nuancen, die das entscheiden, ob man sagt, okay, das kann ich mir vorstellen, mit dem irgendwie ein 1:1 90 Minuten ein Live-Coaching zu machen oder eben nicht. Und auch da muss natürlich das Zielgruppenverständnis da sein und zu sagen, hey, ne, ich kenne deine Probleme, gegebenenfalls habe ich sie selber durchgemacht, gegebenenfalls gibt es auch einfach Kundenrezensionen auf der Seite oder mal ein Einstiegsgespräch, ein kostenloses 20 Minuten, dass man erstmal so ein bisschen sieht, hey, was sind denn Möglichkeiten? Also wichtig ist dann immer zu überlegen, okay, was sind vielleicht einfach Sachen, für die die Person, die ich erreichen möchte oder ein potenzieller Kunde, ihre Kontaktdaten oder ähnliches dalässt. Das kann ein Workbook sein, das kann ein kostenloses Probevideo sein, das kann eine Veranstaltung sein, eine Infoveranstaltung, das kann der Download von irgendeinem Material sein, ein Workbook, mit dem man sich vielleicht erstmal selber ein bisschen helfen kann. Das können aber auch so Quizzes oder Klickstrecken sein, wo man dann eine Antwort bekommt, wie, ne, was ist denn für dich eine sinnvolle Rechtsform oder ähnliches. Also ja, man muss einfach überlegen, okay, was überzeugt denn jetzt den Kunden tatsächlich, was dazulassen.
Okay. Das heißt, wenn ich mich jetzt ganz intensiv ja damit beschäftigt habe und also auch Möglichkeiten geschaffen habe, eben auch als Coach, wie ich Vertrauen aufbaue, da gibt es ja viele Taktiken, die jetzt auf dem Markt auch schon genügend erprobt sind und ich hoffe ja, dass es irgendwann auch dazu führt, dass dieses schreckliche Marketing von Mit-20-Jährigen, die mit einem gemieteten Sportwagen und einem Rolex-Duplikat am Arm zeigen, sie sind angeblich erfolgreich, es wieder hinkommt zu echter Kundenbindung im Endeffekt und zu dem, was die Leute wirklich sind. Wenn ich das alles jetzt geschafft habe und der Kunde sich darin manchmal vielleicht auch ewig aufhält, also wir kennen das ja auch, dass wir manchmal, also das ist total gut auch, aber wir haben ja manchmal Kunden hier in der Gründung auch, die überlegen jetzt schon seit 4 Jahren mit uns, ob sie sich selbstständig machen oder nicht. Und nach 4 Jahren, was auch immer dann dazu geführt hat, dass sie dann gesagt haben, jetzt ist dieser Zeitpunkt. Aber wie kriege ich dann, das ist ja eine große Frage, die Kunden, die in meiner Bubble drin sind, dazu dann am Ende auch was zu kaufen, weil es nutzt ja nichts, wenn alle meine E-Books lesen. Also zumindest nicht, wenn ich sie kostenfrei rausgebe.
Ja, das ist so ein bisschen die Kunst, zu machen, nicht zu viel gratis rauszugeben, aber gleichzeitig genug Einblick zu geben, damit die Person das realistisch einschätzen kann. Also man wird nie aus einem Lead-Funnel 100% der Leute, die irgendwie was dagelassen haben, übersetzen können. Das ist einfach so, ne? Also einer davon, wir hatten drüber gesprochen, sich mal die Sachen der Konkurrenz anzugucken. Da sind sicherlich auch Konkurrenten dabei, die sich da eingetragen haben, die einfach mal gucken wollten, was die Person macht. Und letztlich, ne, muss man natürlich gucken, wenn jetzt da gar nichts aus dem Lead-Funnel rauskommt, okay, was muss ich anders machen? Gegebenenfalls tatsächlich mal eine Umfrage unter den Staaten, die runtergeladen haben und dann nichts passiert ist. Wie gesagt, Marktforschung machen, sagen, ne, woran hat es gelegen? Und da kann bei uns natürlich die Antwort sein mit ja, also ne, das mit den Steuern habe ich jetzt schon gecheckt, aber ich habe irgendwie trotzdem zu große Angst vor diesem Thema Selbstständigkeit. Dann sollte man die Materialien vielleicht dahingehend anpassen, dass dann hinten irgendwie noch mehr das Thema Mut machen oder ähnliches drin ist. Ne, dann ist vielleicht das einfach so geschrieben, dass man einfach super Angst vor Steuernachzahlungen hat. Das kann natürlich sein, dass es falsch formuliert ist. Und sagt, okay, ich muss mehr auf das Thema eingehen, dass man sich zum Beispiel absichern kann bei der Gründung über Zuschüsse oder Fördermittel und Co. Also das ist dann einfach, man muss es einfach kontinuierlich anpassen, bis es funktioniert. Und ja, aber Streuverlust gibt es immer. Es gibt immer Leute, das kann perfekt sein, aber die trauen sich dann doch nicht oder entscheiden sich oben oder ähnliches. Das gibt es schon einfach. Und natürlich ist es schön, wenn dann nach 4 Jahren ein Lied rauskommt, aber man sollte sich eben auf die konzentrieren, die eben noch da sind.
Jetzt hast du es schön gesagt, man muss es nochmal anpassen und gegebenenfalls nochmal umformulieren und immer weitermachen. Da kommt bei mir wieder dieses Bild von Ted Mosby, der mit seiner Unternehmensgründung am Tisch sitzt und sich nicht entscheiden kann, welcher Kugelschreiber der richtige ist, bevor er mal einen Kunden anruft. Was sollen wir jetzt damit machen, Laura? Jetzt haben wir ganz lange über Marketingstrategie nachgedacht und 100.000 Mal umgeworfen. Und wenn ich 20 Experten kriege, kriege ich 23 Strategien.
Na, also das Wichtige ist ja auf jeden Fall erstmal mit einer rausgehen. Also klar kann man das irgendwie 180 Mal umdrehen und überlegen und nochmal verbessern. Aber wichtig ist erstmal mit was rauszugehen. Und das kann man ja immer noch überarbeiten. Wenn man sieht, okay, das funktioniert nicht, dann muss ich mir halt was anderes ausdenken oder muss das dahingehend überarbeiten. Aber wichtig ist, dass überhaupt mal rausgehen und Erfahrung und Feedback und Ähnliches sammeln und dann eben gegebenenfalls Sachen anzupassen und nicht irgendwie schon 180 Ideen parat zu haben und zu sagen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich jetzt dieses Workbook und ich habe jetzt dieses Workbook schon fertig. Das ist ja schön und gut, dass man da 5 Monate an total geilen 5 Workbooks gearbeitet hat, aber dann halt einfach immer noch nicht die Reichweite hat, dass sich das überhaupt jemand runterlädt. Also erstmal klein anfangen, sich Feedback holen und dann gegebenenfalls anpassen.
Okay. Aber trotzdem am Anfang einmal Arbeit in Personas reinstecken, wie wir es in unserer letzten Folge besprochen haben. Und danach aus den Personas, ich merke mir jetzt das 1x1x1, aufbauen und dann einfach tatsächlich umsetzen.
Genau, also ja, rausgehen ist das Allerwichtigste. Rausgehen und kontinuierlich daran arbeiten und nicht irgendwie 80 verschiedene Kanäle parallel zu versuchen zu bespielen, sondern erstmal das eine Angebot für die eine Zielgruppe mit dem einen Zielprodukt zu machen, ne? Das 1x1x1, was du gesagt hast, und dann gucken, wie ich das stabil kriege und wenn das stabil ist, sich auf das nächste zu konzentrieren. Und ja, so einfach klingt es, ist es natürlich in Realität immer noch mal schwieriger, weil natürlich bei ganz vielen der Perfektionismus das produktive Prokrastinieren und so weiter dazwischen schlägt, aber ja, sich da wirklich sagen, okay, ich muss erstmal rausgehen, weil wenn man nicht rausgeht, dann kriegt man auch keine Kunden. Dann hat man richtig coole Sachen erarbeitet, aber wenn es nicht draußen und nicht auf dem Markt ist, dann bringt einem das überhaupt nichts. Also damit einfach rumprobieren. Marketing ist auch einfach viel rumprobieren. Und ja, gerade die meisten werden es kennen auf Instagram oder generell irgendwelchen Social Media. Sachen, die vor 3 Wochen funktioniert haben, funktionieren dann das nächste Mal vielleicht nicht. Also es ist, Marketing ist und Vertrieb ist einfach unheimlich viel ausprobieren. Und auch zu sehen, okay, wenn irgendetwas gar nicht funktioniert, dann auch einfach mal zu sagen, okay, da muss ich mir was anderes ausdenken.
Ja. Und schließlich war es, glaube ich, Aristoteles, der schon sagte, die Hälfte des Geldes im Marketing ist rausgeschmissenes Geld. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, welche Hälfte, um bei den falsch zugeordneten Zitaten zu bleiben. aber ich glaube, Laura, damit hast du einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und ein was natürlich eine Riesenrolle von so einem Gründercoach auch in dem Coaching ist, nämlich dieser Arschtreter auf gut Deutsch zu sein und zu sagen, Mensch, jetzt haben wir lange genug überlegt, ich weiß, das fällt dir jetzt schwer, aber du stehst jetzt morgen auf, da ist eine Messe, da ist keine Ahnung was und jetzt machst du es einfach mal und probierst es einfach mal und das ist ja auch das, was wir aus Kundenfeedbacks ganz viel rauskriegen, dass sie sagen, endlich jemand, der mir auch gesagt hat, was ich tun kann soll und das mit mir durchgesprochen hat, damit ich nicht alleine dastehe und an meinem Schreibtisch versinke.
Ja. Also ne, die Angst vor der Sichtbarkeit ist bei vielen auch ganz, ganz groß. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte tatsächlich nicht auf Social Media mit Gesicht oder Ähnliches präsent sein, dann muss man sich zum einen fragen, passt das zum eigenen Geschäftsmodell? Mhm. Und sicherlich gibt es irgendwo auf der Welt einen Life-Coach, der nicht auf Instagram präsent ist, sondern das irgendwie über Beziehungen oder Ähnliches vertreibt. Aber man muss sich natürlich fragen, was bin ich bereit für das Business zu investieren, bin ich da bereit, auch über meine Grenzen zu gehen? Oder muss ich mir vielleicht ein Geschäftsmodell suchen, wo das vielleicht nicht so wichtig ist, dass ich da präsent bin, sondern ne, vielleicht wirklich nur Face-to-Face-Netzwerke und mit Leuten, die ich tatsächlich kenne, mich vor denen zeige. Also es muss ja nicht immer Instagram, Facebook, LinkedIn. Es gibt genug Geschäftsmodelle, wo Social Media nicht so wahnsinnig wichtig ist. Aber ja, es muss dazu passen, was man bereit ist zu tun. Und man muss sich damit wohlfühlen. Und ich glaube, der Anfang ist immer schwer. Aber man wächst da auch mit seinen Aufgaben.
Auf jeden Fall. Und es kann ja auch ganz viel Spaß machen. Also auch ich habe, glaube ich, vor 3 Jahren gesagt, ich habe keinen Bock auf Podcast. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Und jetzt sitzen wir irgendwie jede Woche hier.
Ja, ich war ganz überrascht, woher das auf einmal kam. Also vor 4 Jahren war ja Rolands großes Ziel, da habe ich hier angefangen. Ich war so, oh, ich wollte schon immer einen Podcast haben. Aber und jetzt hast du dieses Jahr selber irgendwann mal gesagt.
Keine Ahnung.
Geht los.
Irgendwann hat es Klick gemacht. Manchmal bleibt man 4 Jahre lang in der Schleife drin, bis es irgendwie Klick macht. Da sind ja auch wir nicht vorgefeit.
Genau. Was ich gerne nochmal erwähnen würde, ist, wir waren ja jetzt viel bei Customer Journey und den Kunden, den Weg des Kunden durchzudenken. Wir haben jetzt viel über Aufmerksamkeit gesprochen, wir haben auch über vertrauensbildende Maßnahmen gesprochen, aber auch so ein Kaufprozess sollte durchdacht sein. Also kennt jeder sicherlich selbst, wenn man in einem Online-Shop ist, der es einem unnötig kompliziert macht, irgendwas zu kaufen und man muss jetzt hier nochmal was hinterlegen und da nochmal was hinterlegen und jetzt hier noch irgendwie die Zahlungsdaten updaten und so weiter. Also wenn ein Checkout zum Beispiel oder der Kauf einfach unnötig kompliziert ist, dann springen ja auch da gerne Leute ab. Also auch das sollte durchdacht sein, ne? Welche Zahlungsanbieter sind meiner Persona wichtig? Wollen die eine Online-Terminvereinbarung haben oder überfordert die vielleicht einen Online-Kalender? Also es muss von vorne bis hinten einfach durchdacht sein im Marketing und da zählt auch der Checkout mit dazu.
Ja, also und das nicht nur digital, sondern auch im klassischen Offline. Also ich meine, jeder von uns kennt die Situation, du gehst in den Baumarkt und du suchst Mitarbeiter, die sich irgendwo, weiß ich nicht, versteckt haben. Und kommst damit nicht zu deiner Lösung und verlässt den Laden total unzufriedengestellt wieder.
Genau. Ja? Ja, es muss alles durchdacht sein, von vorne bis hinten. Und da hilft eben die Persona dabei, weil man weiß, was für Präferenzen die hat, was der wichtig ist. Und gegebenenfalls nochmal Kundenfeedbacks und Ähnliches, die dann mit eingearbeitet wurden. Also so eine Persona ist nett, aber die verändern sich auch über die Zeit. Also nur weil man vor 10 Jahren mal Sachen angelegt hat, heißt das nicht, dass das noch aktuell ist. Ne? Vor 10 Jahren gab es kein TikTok. Oder gab es TikTok vor 10 Jahren schon? Aber man muss einfach auch die Persona updaten, die altern, es gibt neue Dinge auf der Welt. Und das muss auch natürlich langfristig mit bedacht werden. Genau.
Und jeder Generation ist ja auch wieder was Neues wichtig. Also
eben.
Ich habe das ja hier manchmal schon in der Mittagspause zum Besten gegeben bei unserem Prozess, sich nach einem neuen Auto umzuschauen, wo ich ja sage, hey, da sind wir häufig mit Autoverkauf Stil der 90er oder 80er gefühlt konfrontiert worden, wo ich sage, dass diese Argumente spielen heute irgendwie gar keine Rolle mehr. Aber ja. Aber das heißt, am Ende ganz wichtig ist es, die Sprache der Zielgruppe zu analysieren, die am besten auch zu sprechen nachher, in deren Worte sozusagen nochmal Schmerz und Nutzen kommunizieren zu können. Das 1x1x1, also sich konzentrieren und am Ende irgendwie doch eine spannende Reise aufzubauen, wo man die Kunden sozusagen entlang führt bis hin zum krönenden Abschluss.
Ganz genau. Und das ist letzten Endes, um zu deiner Frage von der letzten Podcast-Folge zu kommen, genau das, was wir im Coaching machen. Wir denken alles durch und wir machen einen Start und wir, je nachdem, wie viel Zeit wir haben und wie viel Lust die Kunden auch haben, können wir alles vorbereiten und für alles den Grundstein legen, was geht. Das muss nicht nur theoretisch sein, sondern das kann auch schon praktisch, dass wir in Canva schon die ersten Posts erstellen, dass wir Skripte schreiben für den ersten Podcast. Genau, also das können wir letzten Endes hier im Coaching alles vorbereiten und das macht ja irgendwie das Gründercoaching auch so schön, dass da bei jedem so individuelle Ergebnisse rauskommen. Also ich habe es selten, dass ich irgendwie denke, ach Mensch, das hatte ich ja jetzt schon, auch wenn es jetzt irgendwie der dritte Life-Coach ist. Es hat trotzdem jeder einzigartige Ideen, eine einzigartige Zielgruppe und ein einzigartiges Produkt, so dass man einfach immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt wird, aber auch ganz viele neue Ideen generieren kann.
Ja. Genau. Das freut mich, Laura, dass du bei deiner Arbeit da so viel Spaß hast, weil mir geht es ja auch so. Ich finde das ja auch total faszinierend, mit jedem neuen Gründer, vielleicht nicht immer eine neue Geschäftsidee, aber trotzdem eine neue Konstellation kennenzulernen, weil jeder eben anders ist, andere Erfahrungen gesammelt hat, andere Sachen ihm wichtig sind. Und das ist eben das Spannende an diesem Coaching auch, dass man eben wirklich dabei ja nicht alleine gelassen wird. Und das muss ich sagen, das schätze ich bei unseren Kunden sehr, dass man einfach zusammen ein Stück des Weges geht. Ich liebe das, die Kunden an die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, wir gehen das jetzt zusammen. Wir haben vielleicht dieses oder jenes Schreiben oder jeden Stolperstein schon mal erlebt. Aber man ist ja immer auch, man fiebert ja immer auch so mit und sagt so, na, klappt das so, was wir jetzt ausgearbeitet haben? Wie funktioniert das? Wie geht's den Leuten? Finde ich auch mal ganz wichtig, so nach 2, 3, 4, 5 Jahren der Selbstständigkeit. Ich habe heute früh im Unternehmerfrühstück jemanden kennengelernt, der Vertrieb gemacht hat für eine Firma, wo ich gesagt habe, und der mich dann darauf ansprach, wir könnten ja zusammenarbeiten und so weiter. Ich sagen konnte, hey, sagt dem Chef, liebe Grüße, ich habe mit ihm das Geschäftsmodell vor 4 Jahren entwickelt, als er seine Gründung gemacht hat. Finde ich immer wieder schön, sowas.
Ja, so geht es mir immer. Ich folge ja unseren Gründern und Gründerinnen ganz gerne auf Instagram, gerade bei denen, wo wir den Grundstein dafür gelegt haben. Ja, und schaue super gerne, wie sich das entwickelt, ne? Wenn man jetzt dann irgendwie nach 2, 3 Jahren sieht, ach cool, die hat jetzt einen Podcast zu dem Thema und ist da ja bei Spotify in dem Jura-Bereich mit auf den ersten Plätzen und so weiter. Oder ach Mensch, jetzt ist ja dieser Kurs draußen, über den wir gesprochen hatten, was man als zweiten, dritten, vierten Schritt nach dem Coaching nochmal machen könnte. Ja, das ist, macht auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen, total Spaß, Ergebnisse auch mal zu sehen. Genau.
Ja, also wir haben eine spannende zweite Folge zum Thema Marketing gehabt. Wenn du dir jetzt sagst, ich brauche für meine Gründung genau so einen Begleiter, ich brauche irgendwie jemanden, der mich an die Hand nimmt, der das nochmal ganz konkret an meinem individuellen Beispiel durchgeht, oder du aber einfach die Laura mal persönlich kennenlernen willst, dann buch dir gerne ein kostenfreies Erstgespräch bei uns über die Homepage. Dann können wir uns über dein Gründungsvorhaben unterhalten und auch schauen, was man da so im Marketing vielleicht auch zusammen machen kann. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich dabei begleiten dürfen und vielleicht irgendwann auch mit dir mal deine Erfolgsstory hier im Podcast beleuchten. Vielen lieben Dank, Laura, dass du dir die Zeit genommen hast, mal ein bisschen aus deiner Arbeit zu berichten. Wir werden das versuchen, in den nächsten Monaten noch häufiger einzubinden. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne auf den gängigen Plattformen. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare dazu. Da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.